Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Nach achtwöchiger Pause ist die Settimana della Gara in Rom endlich hier. Rennwoche in Italien. Und heute reden wir über den mit Spannung erwarteten E-Prix in der ewigen Stadt, schauen auf Antonio Giovinazzis erstes Heimrennen, bestimmen die Favoriten und geben euch alle wichtigen Infos zum Wochenende auf den Weg. Alles in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Und wie in jeder Vorschaufolge auf ein Formel-E-Rennen, ebenfalls mit von der Partie, ist aus der eFormel.de-Redaktion Tobi Wirz. Guten Tag.
Hallöchen.
Wir haben im Vorgespräch gerade eben uns schon über das Wetter unterhalten und das ist doch einfach der traditionelle Einstieg in jede E-Pod-Folge. Wie ist das Wetter bei dir, Tobi? Die Frage haben wir so lange nicht mehr gestellt.
Ja, ich sag mal, heute etwas besser als gestern. Gestern gab es hier tatsächlich am Fuße der Eifel Schnee und der blieb auch liegen bei Temperaturen von um den 4 Grad. Jetzt heute haben wir 4 oder 5 Grad plus und es taut alles. Also langsam sieht's wieder grün draußen aus und nicht mehr weiß. Wie ist es denn in Mainz, Tobi?
Ja, quasi genauso, nur ohne dass Schnee liegen geblieben ist. Ich bin immer noch ein bisschen geschockt, muss ich sagen, weil Anfang der Woche lag ich im T-Shirt im Park und habe Karten gespielt und vorgestern dachte ich, das ist doch ein April-Scherz einfach jetzt hier in dicker Jacke und ich habe fast meine Winterschuhe wieder rausgeholt und überlegt, Handschuhe mir anzuziehen, weil es so kalt ist und weil es so geschneit hat. Es ist, also der April, er macht, was er will. Es kommt nicht von irgendwoher, dieses Sprichwort. Apropos April-Scherz, vielleicht habt ihr es in der letzten Woche gelesen, die große Schlagzeile auf eFormel.de: Unterbodenbeleuchtung kommt. Die LEDs am Halo der Formel E Gen 3 Autos sollen verschwinden und stattdessen wird die Unterseite der Autos beleuchtet. Coole Geschichte, würde ich super gerne auch heute mit dir drüber reden, Tobi. Die Sache ist nur, und das will ich jetzt der Vollständigkeit halber mit einem Augenzwinkern versehen und sagen, falls ihr es nicht mitbekommen habt, April, April, das war unser jährlicher April-Scherz. Jetzt reden wir über die richtigen Nachrichten. Natürlich zuallererst Tagesordnungspunkt 1 in unserem Podcast, die Nachrichtenlage zusammenkehren aus der letzten Zeit, damit wir alle wissen, was Stand der Dinge ist, bevor es jetzt zum Rom-E-Prix geht. Und damit fangen wir mal an. Bereit! Antonio Giovinazzi freut sich auf ein Gänsehautrennen in seinem Heimatland Italien.
Beschlossen! Ist zwar noch nichts, aber die Formel E hat nun intensive Gespräche mit Eindhoven über einen E-Prix bestätigt.
Beliefert! Die FIA hat die Antriebslieferanten für die ersten Gen 3 Jahre bekannt gegeben. Nicht mehr mit dabei ist der US-Konstrukteur Penske, derzeit Partner des Dragon Teams.
Und beschleunigt! Die Formel E startet in eine neue Saison ihrer Sim-Racing-Serie Accelerate.
Hummeln im Hintern. Ich glaube, so kann man meine Stimmung am besten beschreiben, denn die letzten 8 Wochen, die waren wirklich zäh. Also, wir haben schon 3 Rennen absolviert in diesem Jahr, das ist mir schon klar, aber es fühlt sich echt nicht so an. Der Saisonauftakt in Saudi-Arabien ist so weit her und auch Mexico City ist so lange zurück schon. Es wird allerhöchste Eisenbahn, dass die Formel E wieder startet. Und nach diesem Dornröschenschlaf geht's jetzt endlich los. Es geht nach Italien, Tobi. Und zwar auf eine Strecke, die es wirklich in sich hat. Der Circuito Cittadino dell'Eur. Was macht die Strecke so besonders?
Ja, besonders macht die Strecke insbesondere, dass es ein bisschen rauf und runter geht. Das ist ja was man von den Formel-E-Kursen überhaupt nicht kennt. Ansonsten ja vielleicht mit Ausnahme von Bern, wo mal vor ein paar Jahren ein Rennen stattgefunden hat. Aber tatsächlich ist es so, die Strecke hat 22 Meter Höhenunterschied zwischen der höchsten und niedrigsten Passage. Und ansonsten 19 Kurven, knapp 3,5 Kilometer, 3380 Meter lang. Und wie man das von Formel-E-typischen Stadtkursen kennt, hauptsächlich 90 Grad Kurven links, rechts und dazu so eine kleine Sprungkuppe, wo die Fahrzeuge auch ganz minimal vom Boden abheben konnten in der Vergangenheit. Von daher eine sehr interessante Strecke.
Ja, wobei die Sprungkuppe, da ist sich niemand so sicher, ob es die noch gibt oder ob sie weg ist, denn die Strecke in Rom, die wurde ja erst im letzten Jahr überarbeitet. 2021 sind wir das erste Mal auf einem Layout gefahren, das etwa einen halben Kilometer länger war als das, was vorher passiert ist in der ewigen Stadt. Und jetzt ist diese Sprungkuppe vielleicht eher zu so einer Kompression geworden. Trotzdem, diese Start- und Zielgerade, die hat es schon in sich. Eigentlich auch ein komischer Satz, dass die Start- und Zielgerade das in sich hat, beziehungsweise die Startgerade. Denn wir haben ja wieder das Ding, Tobi, das wir in fast jeder E-Pod-Episode der Vollständigkeit halber ansprechen sollten. Start ist nicht gleich Ziel.
Ja, korrekt. Hintergrund ist ja der, dass per Definition es so sein muss, dass sich die Ziellinie zwischen Boxenein- und Boxenausfahrt befindet. Und da die Geraden allerdings nicht lang genug ist, um da 22 Auto hintereinander sich aufstellen zu lassen, um einen stehenden Start durchzuführen, hat man den Start tatsächlich auf eine deutlich längere Gerade verschoben, sodass es tatsächlich der Fall ist, dass Start und Ziel zwei getrennte Punkte sind auf dem Kurs.
Ich liebe diese Rennstrecke in Rom, aber vor allem, weil die optisch so spektakulär ist. Auch wenn die sich ständig mit 90-Grad-Kurven nach rechts und links und rechts und links und links und rechts schlängelt, die schlängelt sich halt vorbei an historischen alten Bauwerken und führt einmal rum um den Obelisk im Zentrum von diesem Stadtteil, in dem die Formel E gastiert. Dieser Stadtteil heißt übersetzt Weltausstellung, Rom, wurde in den 40ern gebaut von Mussolini. Und entsprechend sehen die Bauwerke auch so nach Faschismus aus und nach einer Machtdemonstration. Aus all den falschen Gründen natürlich. Aber es ist wirklich beeindruckend, was da so an der Strecke steht und aus dem Boden gewachsen ist. Und für mich ist diese Strecke in Rom immer das Sinnbild von Stadtrennen, was die Formel E ja wirklich machen will. Nichts gegen Berlin-Tempelhof, aber das ist halt nicht wirklich mittendrin in der Stadt, schlängelt sich nicht mitten durch die Häuserschluchten lang, wie es zum Beispiel in Hongkong so war damals. Auch eine mega geile Strecke. Oder nehmen wir ein aktuelles Beispiel, New York. Da ist die Skyline cool, aber du bist halt in irgendeinem Fischereihafen in Brooklyn, wo es nach Hecht riecht. Keine Ahnung, wie Hecht riecht. Aber vielleicht wird auch gar kein Hecht gefangen, ist mir auch egal. Aber in Rom ist es wirklich mittendrin und das ist richtig, richtig schön. Wie anspruchsvoll würdest du denn diesen Kurs, Tobi, jetzt einschätzen im Vergleich zu den anderen Strecken, die wir in der Formel-E-Saison 2022 besuchen werden?
Ich würde sagen, so mittel. Wie gesagt, das ist schon keine ganz einfache Rennstrecke. Sagt 19 Kurven, hatte die ständigen Richtungswechsel. Ist natürlich was Formel-E-typisches. Ich weiß gar nicht, ob man Formel-E-typisch sagen kann, weil mittlerweile die Formel-E ja dann doch durchaus das ein oder andere Rennen auf eher untypischen Kursen austrägt. Aber es ist tatsächlich, wie du eben schon im Vergleich mit Hongkong sagtest, ja, so ein typischer Stadtkurs, der hauptsächlich aus 90-Grad-Kurven besteht. Und ist ein bisschen anders als die beiden Kurse, auf denen wir bislang waren, Diriyah und Mexico City, die ja ganz klar andere Charakteristika aufweisen. Von daher wird es, denke ich mal, auch interessant sein zu sehen, wie dann jetzt tatsächlich auf dem ersten echten Stadtkurs die Fahrer performen werden in dieser Saison.
Eine dieser berüchtigten 90-Grad-Kurven ist ja Kurve 1, direkt nach dem Start. Da geht's volle Möhre 90 Grad nach links. Und noch dazu ist die Straße vergleichsweise eng. Im letzten Jahr sind wir dem Problem so ein bisschen ausgewichen, weil dankenswerterweise Petrus gesagt hat, lassen wir es mal regnen über Rom. Dann gab es zwei Safety-Car-Starts an beiden Renntagen. Wenn es jetzt aber trocken bleiben sollte nächstes Wochenende in Rom, wo ich ja sehr drauf hoffe, weil ich vor Ort sein werde und ich nicht die Regensachen einpacken möchte, wenn ich nach Italien fahre. Wenn es trocken ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir den ersten stehenden Start in Rom haben. Und da bin ich mal sehr gespannt, ob diese Kurve 1 nicht vielleicht für das eine oder andere bisschen Kleinholz sorgen könnte.
Kurze Zwischenfrage, du meinst bestimmt die erste Kurve nach dem Start, die am Ende der Bergabgeraden?
Nee, die erste Kurve, die Kurve 1, nicht, also Kurve 7.
Nicht Kurve 7.
Doch, Kurve 7, ja.
Das war jetzt meine Frage gewesen.
Ja, also ja. Das ist die Sache mit Start und Ziel. Es ist offiziell richtig. Kurve 7, genau, weil die Ziellinie halt woanders liegt. Es geht erst bergab und wisst ihr schon Bescheid. Offiziell auf der Streckenkarte ist es Kurve 7, natürlich.
Definitiv. Ich denke allerdings, dass es gar nicht so problematisch sein wird, weil der Start relativ weit am Ende der Geraden ist, sodass die Strecke bis zur Kurve 7 überschaubar kurz ist. Diejenigen, die sich vielleicht an letztes Jahr noch erinnern, wir hatten ja da im freien Training einen ziemlich heftigen Zwischenfall am Ende des freien Trainings, wo Oliver Turvey mit sehr, sehr viel Schwung um die blinde Kurve 6 kam und einfach mal vergessen hatte, dass da auf der Startgeraden die Startübungen stattfinden sollten und da natürlich viel, viel höhere Geschwindigkeit drauf hatte, mit der die Fahrzeuge dann während des Rennens auf die Kurve 7 zufahren werden. Wie gesagt, der Start ist relativ weit am Ende der Geraden nach dieser blinden Kurve 6, sodass die Geschwindigkeit nicht besonders groß sein wird, mit der die Fahrzeuge in die Kurve reinfahren. Klar, ist eine enge Kurve und insbesondere im Startgetümmel nicht ganz ungefährlich. Da wird mit Sicherheit der eine oder andere Feindkontakt stattfinden. Aber ich sehe das jetzt nicht so, dass da eine riesengroße Crashgefahr besteht.
Beide Rennen in Rom, also eines am Samstag und eines am Sonntag, beginnen jeweils um 15 Uhr. Also etwas früher als üblich. Natürlich haben wir trotz der früheren Startzeit zu jeder Session des Wochenendes einen Live-Ticker bei uns bei eformel.de. Und außerdem zeigen wir die Trainings auf unserer Webseite. Und jetzt stürzen wir uns rein in den Zeitplan. Rennbeginn um 15 Uhr, habe ich gerade schon angesprochen. Tobi, wann gibt's Formel E am Wochenende?
Ja, das ist besonders für diejenigen unter uns interessant, die sich in Rom befinden und dann schon ganz früh am Samstagmorgen an der Strecke auftauchen müssen.
Ich sehe die Notiz ja. Hier schon.
Ja, freies Training am Samstag beginnt tatsächlich um 7.15 Uhr. Oh. Ja, das ist...
viel zu früh ist das. Viel zu früh. Ja.
Das denkt sich Robin Freins auch. Spaß beiseite. Das zweite freie Training am Samstag beginnt dann um 9. Qualifying haben wir tatsächlich schon um 10.40 Uhr und 15 Uhr ist Rennstart. Sonntag ist das Programm dann nicht ganz so schlimm, sag ich mal, für diejenigen, die morgens nicht so gerne um 6 Uhr schon das Bett verlassen.
Das Haus verlassen.
Oder das Haus verlassen, in deinem Fall natürlich. Wir haben ja nur ein freies Training sonntags, das ist FP3, das ist um 8.30 Uhr. Qualifying wie Samstag auch um 10.40 Uhr und Rennstart ebenfalls wie am Samstag um 15 Uhr.
Wie üblich in dieser Saison zeigt ProSieben alle Rennen des Jahres 2022. Samstags läuft außerdem das Qualifying bei ProSieben Max. Und hinzu kommt natürlich für all diejenigen, die in Österreich wohnen oder in der Schweiz, die Übertragung bei MySports One in der Schweiz und in Österreich sogar ORF 1. Also großes Wochenende für die Formel E. Eurosport 2 zeigt das Rennen ebenfalls. Das ist Pay-TV, aber falls ihr große Fans von Eurosport seid oder auch im Eurosport Player das schauen wollt, geht es da auch. Also ich finde das immer wieder spannend, wie viele Möglichkeiten es inzwischen gibt, die Formel E zu verfolgen. Vor allem, weil Tobi und ich, wir beiden ja schon seit Anbeginn der Zeitrechnung der Formel E dabei sind und das in den ersten Jahren wirklich ziemlich schwer war. Jetzt kann man sich gar nicht mehr retten vor Formel E-Übertragung eigentlich. Man muss nur wissen, wann es läuft. Nämlich 15 Uhr geht's los, beziehungsweise die Übertragung mit Vorberichten bei ProSieben schon um 14.30 Uhr. Welche Konsequenzen hat denn jetzt eigentlich dieser frühe FP1-Start, über den ich mich gerade schon aufgeregt habe? Das ist wirklich arg früh und ich habe immer so ein bisschen Flashbacks an unsere Reise, Tobi, damals zum Marrakesch-E-Prix gemeinsam 2019, wo das erste freie Training auch so früh stattgefunden hat und das einfach noch dunkel war. Was ist die Folge von diesem frühen Start in den Tag?
Die Folge ist, dass derjenige, der den Live-Ticker bedient, vielleicht ein bisschen mit Müdigkeit zu kämpfen hat. Ja. Nein, Spaß beiseite. In Marrakesch war es ja so, das war ja im Januar und da ist es tatsächlich noch dunkel gewesen. Um 7.15 Uhr in Rom, glaube ich, haben wir das Problem an der Stelle jetzt nicht. Der ein oder andere Fahrer durfte nicht ganz glücklich sein mit dem Zeitplan. Ich habe gesagt, hatte eben schon Robin Freins angesprochen, der ja doch dafür bekannt ist, gerne auch mal etwas mehr Zeit schlafend zu verbringen am Rennwochenende. Der fährt dann höchstwahrscheinlich mit Streichhölzern vor den Augen oder taucht im Schlafanzug an der Rennstrecke auf. Aber muss man ja auch mal sagen, die Situation ist für alle Fahrer gleich. Natürlich ist es etwas ungewohnt, dass die Zeitpläne ein bisschen verschoben sind im Vergleich zu sonst, aber ich glaube, als professioneller Rennfahrer kann man mit sowas umgehen.
Muss man, denn diese enge Taktung von dem Wochenende, die stellt die Teams natürlich vor Herausforderungen. Also ja, Zeitplan ist die eine Sache, aber diese enge Taktung, die bei Doubleheadern üblich ist, dadurch sind einfach keine Fehltritte erlaubt. Denn einzig und allein ein wirklich reibungsloses Wochenende wird in Rom zum Erfolg führen. Und jetzt starten wir los ins Favoritenfragen-Kapitel. Und ich höre jetzt schon, obwohl du es gar nicht aussprichst, Tobi, der sagt, aber es gibt doch gar keine Favoriten in der Formel E. Und wenn er es denken würde, hat er auch vollkommen recht. Irgendwie nach Diriyah dachten alle, Mercedes ist in diesem Jahr Formel-E-Favorit. Dann war jetzt Mexiko das letzte Rennen, da hat Porsche einen souveränen Doppelsieg nach Hause gefahren. Wer hat denn jetzt das beste Auto für Rom, Tobi?
Gute Frage. Ich glaube, ich kann dir sagen, wer es nicht hat.
Okay, ja.
Ja, das sind die üblichen Kandidaten Dragon und Nio. Und dazu würde ich sagen, auch noch als drittes Team, das nicht mit der Favoritenrolle versehen sein wird, haben wir definitiv Nissan Edams. Ja, aber ich sag mal, von den anderen 8 Teams, die wir übrig haben, da kann jedes Team mit um den Sieg vielleicht nicht, aber mit ums Podium fahren. Daher ganz viele Optionen. Von Jaguar haben wir diese Saison noch nicht ganz so viel gesehen beispielsweise. Wissen aber auch, dass die eine sehr, sehr gute Fahrerpaarung und ein tolles Auto haben. Ja, das ist viel Potenzial. DST Cheetah gilt das Gleiche. Ja, die waren auch bislang nicht in der Form, wie sie sich in der Vergangenheit schon mal präsentiert haben. Envision schätze ich auch mit Robin Freins als durchaus aussichtsreichen Kandidaten ein. Und klar, Mercedes und Porsche sowieso. Und Venturi mit dem Mercedes-Kundenmotor ebenfalls. Ich könnte so viele nennen.
Jetzt. Ja, und vor allem jeder Fahrer, jedes Auto, das du gerade angesprochen hast, hat ja irgendeine erfolgreiche Vorgeschichte in Rom. Also André Lotterer, der da für Tachita damals schon aufs Podium gefahren ist, immer ein guter Kandidat. Nick Cassidy, der zweite Envision-Fahrer, der nicht Robin Freins ist, oder der einzige Envision-Fahrer, der nicht Robin Freins ist. Formulierungen sind wichtig manchmal. Der stand letztes Jahr auf der Pole Position, bis er den Kahn dann halt in Kurve 2 weggeschmissen hat. Aber das ist vielleicht.
Und dann von Roland abgeschossen wurde.
Und dann von Roland abgeschossen wurde, genau. Oder Jaguar, letztes Jahr Doppelpodium erzielt in Rom. Da kann man so viel erwarten, da kann man so viel hoffen. Es gibt wirklich keinen Favoriten. Niemand hat in der Formel E momentan die Nase vorn. Und man muss wirklich sagen, die Befürchtung, dass Mercedes alles dominieren wird, die ja nach Saudi-Arabien im Raum standen, die gehören längst der Vergangenheit an. Auch Mercedes wird sich anstrengen wollen. Und das natürlicherweise auch schon im Qualifying. Wir haben über die Strecke schon geredet. Die ist an Stellen ziemlich eng. Und wenn Kurve 1 vielleicht auch ein bisschen enger wird, stellt sich mir da zumindest die Frage, könnte das Qualifying von Rom unerwarteterweise zu einem der wichtigsten des ganzen Jahres werden?
Das Qualifying ist ja grundsätzlich immer wichtig. Formel E ist ja eine Rennserie, wo es immer sehr, sehr eng zugeht und wo es durchaus schwierig ist, auch wenn man ein gutes Auto hat, von Startplatz 20 aus noch um den Sieg zu kämpfen. Von daher, ja, grundsätzlich ist es auf jeden Fall ein wichtiges Qualifying. Ich würde sagen, sogar noch wichtiger als bei der einen oder anderen Strecke im Rennkalender, aber auch In Rom kann man überholen, das haben wir auch in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Auch auf der neuen Streckenführung ist das auf jeden Fall möglich. Aber du hast vollkommen recht, das Qualifying ist sehr wichtig für eine Ausgangssituation, in der man dann um den Sieg kämpfen kann.
Nach diesem Rennwochenende werden ja übrigens schon die ersten 5 Rennen des Jahres absolviert sein. Also dann können wir quasi einen Schlussstrich unter das erste Saisondrittel ziehen. Die erste Phase 2022 ist dann durch. Ist Rom nicht vielleicht auch eine super Gelegenheit, jetzt für irgendeinen dieser Fahrer, irgendeines dieser Teams, die wir gerade angesprochen haben, sich jetzt schon abzusetzen? Oder wird es wie 2021 bis zum allerletzten Rennen so eng bleiben?
Ich denke nicht, dass es ganz so eng bleiben wird wie im letzten Jahr. Auch wenn dann jetzt schon 5 Rennen vorbei sein sollten nach dem Wochenende, muss man sich aber darüber im Klaren sein, dass wir 16 Rennen insgesamt haben. Und das ist noch nicht mal ein Drittel der Saison. Von daher, ja, ich glaube, eine Vorentscheidung wird bestimmt noch nicht fallen. So richtig absetzen können, ja, könnte theoretisch sein, aber ich sehe es eher etwas in die andere Richtung. Ich glaube, dass Fahrer, die jetzt in den ersten 3 Rennen nicht wirklich gut gepunktet haben, wenn sie das Ruder in Rom nicht rumreißen können, es schwer haben werden, gegen Saisonende wieder in den Meisterschaftskampf einzugreifen. Ja, da muss ich an der Stelle beispielsweise die beiden Jaguar-Piloten nennen, die Sam Bird auf Platz 11 mit 12 Punkten, Mitch Evans sogar nur gesamt 17. mit einem einzigen Punkt, den er beim Saisonauftakt sich hat sichern können. Wenn die jetzt mit ähnlich schwachen Ergebnissen jetzt auch aus Rom heimkehren werden, dann wird es schon schwer, glaube ich, für die beiden im Meisterschaftskampf groß einzugreifen.
Jetzt musste ich auch noch auf den Namen festlegen. Wir haben die Namen der Jaguar-Piloten durch den Raum geworfen, kurz Mercedes und Venturi angeschnitten, Porsche scheint gute Chance zu haben, auch Andretti wird sicherlich im Mix sein. Aber was denkst du, Tobi, welchen Fahrer werden wir ganz oben auf dem Treppchen erleben, an mindestens einem dieser 2 Renntage?
Stoffel van Dorne.
Wie letztes
Jahr. Denke ich, wird eins der Rennen gewinnen, ja, genau. Und ja.
Der zweite letztes Jahr war Jean-Éric Vergne.
Ja, den sollte man auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Ich tippe aber eher mal auf Jake Dennis.
Das ist mal, da hast du mich ein bisschen überrascht gerade mit. Ja, cool. Ich sage, Antonio Felix da Costa wird vorn dabei sein. Der war ja beim letzten Rennen in Mexiko 4. und hat damit endlich mal seine Saison so ein bisschen gestartet. Und ich glaube, der macht da weiter. Ob er ganz oben landen wird, weiß ich nicht. Aber ich denke, Felix da Costa ist für 1-2 Überraschungen gut am Wochenende. Und ich würde mich auch sehr freuen über ein gutes Resultat von Mahindra. Ohne jetzt zu sagen, dass die ein Rennen gewinnen werden, weil da sind die in meiner Wahrnehmung doch schon ziemlich weit entfernt von. Aber allen voran Alexander Sims. Letztes Jahr aufs Podium gefahren, beziehungsweise aufs Podium getanzt. Schöne Szene damals gewesen. Noch 0 Punkte in dieser Saison gesammelt. Ich glaube, es wird mal Zeit für Alexander Sims, das Punktekonto ein bisschen zu füllen. Das sind die 2 Überraschungen, auf die ich mich freue. Wenn ihr noch andere Ideen habt, wer für Überraschungen gut sein könnte, dann macht doch einfach mit bei unserem Tippspiel. Das läuft auch in diesem Jahr über kicktipp.de/formel-e, wird organisiert von Ricardo aus unserer Community. Vielen Dank nochmal dafür, Ricardo. Und da machen so viele Dutzende Leute mit und sammeln Punkte und tippen das Formel-E-Ergebnis und es macht immer einen Heidenspaß. Und vor allem könnt ihr euch mit unserer Redaktion da mal messen und uns mal zeigen, wer so wirklich eigentlich die Ahnung von der Formel-E hat. Momentan führt unser Chefredakteur Timo auf Platz 1 99 Zähler schon gesammelt dieses Jahr. Allerdings punktgleich mit Willi WH. Ich freue mich jetzt schon auf die Analyse zu dem Rom-Rennen, um dann zu gucken, wer das bessere Tippergebnis gehabt hat. Zuletzt gewonnen hat allerdings Smith. Der liegt auf Platz 5 und hat natürlich ebenfalls Ambitionen, noch weiter nach vorne zu rücken. Also mindestens so spannend wie in der echten Formel E ist dieses Tippspiel und ihr habt noch bis zum Wochenende Zeit, euch anzumelden, euch neu zu registrieren. Es ist noch nichts verloren. Es gibt noch so viele Rennen im verbleibenden Jahr. Also, es noch lohnt es sich mitzumachen. Kommt alle gern dazu. auf kicktipp.de/Formel E. So, und jetzt blicken wir mal kurz weg von Rom und blicken durch
Tobis Teleskop.
Das ist natürlich Tradition im E-Pod. Das ist
die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Ja, nicht ganz Italien, denn heute blicken wir mit dem Teleskop an einen Ort an der französischen Mittelmeerküste, immerhin 10 Kilometer von der italienischen Grenze entfernt. Monaco nämlich bereitet sich aktuell intensiv auf die bevorstehenden Rennen von Formel 1 und Formel E vor. Große Teile des nun gemeinsamen Kurses wurden in den vergangenen Wochen neu asphaltiert. Und in diesem Zuge wurde dann auch bekannt, dass der einzige Unterschied, der im vergangenen Jahr zwischen den beiden Streckenführungen bestand, im Jahr 2022 entfallen wird. Die Formel E wird nämlich die Hafenschikane in der Formel-1-Konfiguration durchfahren, also ohne die Tech-Pro-Barrieren, die die Fahrer stärker zum Runterbremsen zwingen werden. Gut möglich also, dass der Streckenrekord aus dem Jahr 2021, 1 Minute 31,118, in ein paar Wochen schon fallen wird.
Finde ich gut, kann ich nur supporten. Dadurch wird natürlich dann jetzt auch offiziell und final und endgültig der Rundenzeitenvergleich zwischen Formel 1 und Formel E möglich. Der war es fairerweise aber auch schon seit 4 Jahren. Also dann hat man halt nur den letzten Sektor miteinander verglichen und gesehen, oh, die Formel 1 mit den Reifen, die eine halbe Meile breit sind und Slicks, die kann aber viel besser beschleunigen als die Formel E auf ihren schmutzigen Straßenreifen. Da muss die Formel E ja für nichts gut sein. Die Formel 1 ist das Nonplusultra. Wo ich mir dann schon in den letzten 4 Jahren immer gedacht habe, aber das will die Formel E doch gar nicht beweisen. Das ist doch gar nicht Sinn und Zweck davon, irgendwie besser als die eine Serie zu sein und besser als die andere. Kann man nicht einfach Spaß an Formel 1 und Formel E haben? Vor allem auf so einem tollen, engen Straßenkurs wie Monaco. Formel 1-Fans sagen, toll und eng, das ist doch schrecklich für die Serie. Stimmt auch. Aber die Formel E, die ist halt ausgelegt für genau so Strecken wie Monaco. Und deswegen war das Racing letztes Jahr auch so gut. Da brauche ich keine Rundenzeitenvergleiche zwischen beiden Serien. Auch wenn es interessant zu wissen ist, ne? Formel 1 ist 20 Sekunden langsamer, so grob über den Daumen. Aber solange das Racing gut ist, ist doch alles gut. Ich glaube, die Hafenschikane sorgt für gute Unterhaltung, Tobi.
Ganz bestimmt. Und vor allen Dingen, ich denke, dass da auch mal ein paar Leute sich an die eigene Nase packen sollten, denn ich weiß nicht, ob man auf der einen Seite über die Künstlichkeit der Formel E von Attack Mode und Fanboost lamentieren kann und auf der anderen Seite hat man dann ein Rennen, wo Fahrer runterbremsen, damit sie ja vor der DRS-Linie hinter dem Konkurrenten liegen.
Das fand ich aber halbwegs unterhaltsam. Also da ist dann doch der Entertainer, der aus mir spricht. Das fand ich schon ganz witzig, dieses Taktieren damit.
Naja, aber genauso künstlich wie das, was man in anderen Serien kritisiert, oder?
Genau, also auf jeden Fall, ja. Also das war jetzt in der Formel 1 ja nichts Neues. Ich weiß nur, damals zu meinen Formel 1 Zeiten hatten wir letztes Jahr schon und auch irgendwann 2012 oder so, weiß ich noch, Montreal, Hamilton gegen Alonso, McLaren gegen Ferrari, da haben die das genauso gemacht. Das gehört dazu, das ist halt das Ding beim DRS und das ist halt DRS auch nichts anderes als Attack Mode eigentlich. Also das ist schon was anderes technisch betrachtet, aber...
Ja, ich weiß, was du meinst.
Du weißt, was ich meine. Mal gucken, ob du auch im Grid Dummies Quiz weißt, was ich immer meine. Wir haben uns vor dieser Episode, wie immer in unserem Podcast, 3 Fragen jeweils überlegt. Die stellen wir uns jetzt gegenseitig. Ich gehe fest davon aus, dass die eine oder andere einen Bezug zum Rome-Prix haben wird und dass wir dann am Ende mehr über das Italienrennen wissen oder auch einfach mehr über die Formel E wissen. Und wir sammeln Punkte und am Ende gibt's einen Sieger. Ich lasse dir heute den Vortritt, Tobi. Du darfst die erste Frage stellen und dann gucken wir mal, was ich so rausfinden kann.
Ja, Tobi, Rom war ein gutes Stichwort, aber darum geht's in meiner ersten Frage diesmal nicht, sondern wir haben im Teleskop eben gehört, dass der Streckenrekord in Monaco aus dem Vorjahr in Gefahr ist. Grund ist natürlich die neue Version oder die neue Variante der Hafenschikane, die etwas schneller ist, die wir in diesem Jahr sehen werden. Welcher Fahrer hält denn aktuell nochmal den Streckenrekord in Monaco?
Das ist eine berechtigte Frage. Das ist auch eine Frage, die könnte ich dir in 2 Wochen super beantworten, weil ich den Streckenrekord eigentlich immer recherchiere für meine Textvorschau auf eformel.de. aber ich habe die Monaco-Vorschau natürlich noch nicht geschrieben, weil wir ja erstmal durch Rom durchkommen müssen. Meinst du den Streckenrekord aus den Rennen oder den absolut schnellsten aus Trainings und Qualifyings und Rennen?
Also ich meine die schnellste Rundenzeit, die wir in Monaco gesehen haben, die 1:31.118, die wir letztes Jahr im zweiten freien Training hatten.
Tja. Also ich weiß, dass Da Costa auf der Pole Position stand, aber wenn du schon sagst, im zweiten Training gefahren, dann kann es ja nicht Da Costa gewesen sein. Es sei denn, er hat auch da die schnellste Zeit gesetzt. Ich habe Jaguar als sehr stark im Kopf aus letztem Jahr in Monaco. Wir erinnern uns, glaube ich, beide an die Szene, wo der Mitch Evans den Da Costa den Berg hochjagt, dann im Rennen und dann aber doch Energieprobleme bekommt in der letzten Runde. Es war ein starkes Wochenende für Jaguar. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, dass Mitch Evans die schnellste Runde gefahren ist vom Wochenende. Und hoffe, dass es nicht Rennsieger Da Costa war.
Die schnellste Runde am Rennwochenende Monaco 2021 fuhr im zweiten freien Training Jaguar-Pilot Mitch Evans.
Yes!
Oh, Punkt für dich.
Glück gehabt. Das war echt ein 33-33-33 Joker gerade, wo ich mich für die richtige Option entschieden habe. Okay, 1:0. Dann bist du jetzt dran mit der ersten Frage. Ich will von dir was wissen zum großen Lokalheld des Rom-E-Prix, zu Antonio Giovinazzi, der schon vor ein paar Wochen mal zu einem Promotermin nach Rom gereist ist. Und dort Fotos gemacht hat, sich irgendwie so eine Italienflagge um die Schultern gebunden hat und sich vors Kolosseum gestellt hat. Und
kreativ.
Richtig kreativ. Und unter anderem auch mit einem ehemaligen Fußball-Welttrainer posierte. Für ein Foto. Welcher war das?
Ich glaube, es ist der aktuelle Trainer des AS Rom. Mhm. Und ja, ein sehr erfolgreicher Trainer, vorher lange Zeit in England aktiv gewesen. Das müsste José Mourinho sein.
Vollkommen richtig. 1:1. Vielleicht auch ein bisschen unfair, jetzt eine Fußballfrage zu stellen im Motorsport-Podcast. falls ihr abgeschaltet habt, sorry. ja, also richtig, 1:1. Zurück zum Thema.
Ja, Tobi, meine zweite Frage für dich beschäftigt sich dann jetzt ausnahmsweise auch mal wieder mit Rom. 4 Rennen wurden in der Vergangenheit bereits in Rom ausgetragen und wir haben 4 verschiedene Sieger gesehen. Die Frage nach dem erfolgreichsten Fahrer in der italienischen Hauptstadt ist daher auch nicht ganz so leicht zu beantworten. Wir hatten tatsächlich 4 verschiedene Fahrer, die schon 2-mal auf dem Podium standen. Kannst du mir denn auch sagen, welche 4 das waren?
Ja, ich glaube schon. Weil das ist so eine Sache wie bei Monaco. Ich glaube, das habe ich für die Vorschau drüber gestolpert. Ich habe vorhin schon André Lotterer angeschnitten, der, glaube ich, 2-mal für Tachita und sogar 1-mal für Porsche oder vielleicht auch nicht für Porsche, ist mir eigentlich egal, auf dem Podium stand. Er stand jedenfalls mehrfach auf dem Podium in Rom. Ich bin mir auch sehr sicher, dass Sam Bird dazugehören wird, der die erste Ausgabe vom Rom-E-Prix 2018 gewonnen hat und letztes Jahr auf dem Podium stand, zusammen mit seinem Teamkollegen Mitch Evans, der seinerseits im Jahr vorher gewonnen hatte. Also Bird, Evans und Lotterer auf jeden Fall. Ja. Wie viele brauche ich?
4. 4. Diese 3 sind richtig, das kann ich dir schon mal sagen.
Ah, ich glaube, ich weiß es. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie das laufende Formel-E-Lexikon Tobi Wirtz. Aber ich weiß auch, dass im letzten Jahr Stoffel van Dorn gewonnen hat und er 2 Jahre zuvor, als das Mercedes-Team noch HWA hieß, Dritter wurde und dann die Venturi-Antriebsachse auf der Inlap gebrochen ist. Und dann stand er da und wollte zum Podium, aber brauchte erstmal irgendwie ein Taxi, um da hinzukommen. Ich glaube, das war die Geschichte. Und ich glaube, Van Dorn ist einer von, müsste der 4. sein.
Ja, 3 waren ja schon richtig, hatte ich ja gesagt. Der 4. Pilot.
das klingt nicht verheißungsvoll.
Rennsieger im letzten Jahr, Jean-Éric Vergne. Am Samstagsrennen.
Aha. Oh.
Der hatte Vorher allerdings noch kein Podium.
Oh Gott. Okay, ja.
Auch auf dem Podium stand letztes Jahr am Sonntag Alex Sims, der sich aufs Podium getanzt hat.
Ja, aber niemals war der vorher auf
dem Podium. Der mit BMW vorher auch nicht auf dem Podium stand. Tatsächlich Pascal Wehrlein war Dritter letztes Jahr.
Ja.
Aber auch der stand vorher nicht auf dem Podium.
Das ist auch spannend.
Wie du richtig erkannt hast, Stoffel van Dorne gewesen, yes. Der mit HWA schon mal Dritter gewesen ist.
Nice. Oh, cool.
Punkt für dich.
Dann geht's wieder in deine Richtung. Ich möchte was wissen, das nur so am Rande, doch, es hat schon voll mit der Formel E zu tun, aber Anlass für die Frage ist eigentlich, dass die Formel 1 im nächsten Jahr nach Las Vegas kommen wird. Da gibt es dann ein Rennen, wirklich den Strip runter, und da wurde die Strecke vorgestellt und die Fahrer haben in Videos reagiert und fanden das alle ganz toll. Die Formel 1 ist allerdings nicht die letzte F-Jahr-Rennserie, die in Las Vegas gastierte. Da gab es vor einigen Jahren schon mal sogar zwei Formel-E-Aktionen. Eine in 2014. Damals ist Lucas de Grassi zusammen mit Alejandro Agag, das waren quasi die einzigen zwei Mitarbeiter von der Firma damals, nach Hollywood gefahren und ist auch über diesen Strip gefahren für einen Promotag. Und einen zweiten Promotag, den gab es dann 2017 im Rahmen von diesem komischen Visa Vegas E-Race, also E-Sports Sim Racing. Ich möchte aber auf diesen Promotag gucken. Da sind gleich drei Formel-E-Fahrer diesen Strip runtergefahren. Weißt du, welche drei das waren? Es sind drei Rennsieger, das gebe ich dir noch auf den Weg, und es sind auch drei aktuelle Fahrer.
Okay, also Rennsieger, die auch aktuell noch dabei sind. Ich muss gerade überlegen, also ich vermute, Sam Bird ist einer der drei.
Das ist schon mal richtig. Sind alle tendenziell sehr kurze Rennfahrer, also von der Größe her, eher klein. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich weiterhilft.
Ja, da sagt mir schon mal, dass Edo Mortara nicht dazu gehört.
Ja.
Ich habe nicht sonderlich viel Ahnung, wer noch relativ klein ist. Danke für den Tipp, Antonio Felix da Costa. Klar. Und ja, ansonsten noch relativ klein. Der war, ist ihm aber mit Sicherheit nicht gewesen, ist Nick de Vries.
Der war damals nur Audi-Reservefahrer, glaube ich.
Ansonsten, wer könnte denn der Dritte sein? Du, ich, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe keine Ahnung. Ich muss jetzt wild drauf losraten und sage daher einfach, der dritte Fahrer war Sebastian Buemi.
Zwei von drei sind richtig. Buemi leider nicht. Aber zwei von drei ist mehr als die Hälfte. Kriegst einen halben Punkt. Der dritte im Bunde ist kein Formel-E-Auto gefahren bei diesem Pro-Tag, sondern ein Jaguar I-Pace. Mitch Evans ist der dritte im Bunde gewesen.
Ich wollte jetzt sagen, das gilt nicht, aber ist okay, passt.
Da Costa ist auch kein Formel-E-Auto gefahren. Der ist das i8 Safety Car, den Strip runtergefahren. Gibt einen halben Punkt dafür.
Okay, ja, Tobi, dann kannst du jetzt schon alles klar machen mit der letzten Frage, die du meiner Einschätzung nach auch durchaus beantworten könntest. Accelerate ist zurück. Im Vorjahr gewann ja Frederik Rasmussen bei einem spannenden Rennen in Rom, bei dem es doppelte Punkte gab, noch den Titel. Weißt du denn auch noch, wer die Teamwertung von Accelerate 2021 gewann?
Nee. Das weiß ich nicht. Und das war auch doch, glaube ich, das macht's ja noch viel schwerer, dass doch die realen Formel-E-Fahrer auch Accelerate-Team-WM-Punkte gesammelt haben, ne?
Korrekt.
Das macht's ja noch viel schwerer. Vielleicht war es BMW oder sowas. Ich glaube, Kevin Siggi war noch gut dabei. Der ist, glaube ich, für BMW gefahren damals.
Ist er ja.
Und damals, gut, sind mit Alex Sims und Max Günther zwei Fahrer gefahren, die ich jetzt nicht unbedingt als super BMW Simracer vielleicht wahrnehme. Vielleicht tue ich den beiden auch Unrecht, aber ich meine, mir fällt nichts Besseres ein als BMW, deswegen sage ich jetzt auch BMW. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass BMW richtig ist, liegt bei 1 zu 12.
Na, ganz so schlimm ist es jetzt nicht an der Stelle. Für BMW fuhr Kevin Siggi, das hast du richtig erkannt, der Gesamtdritter in der Fahrerwertung wurde. Mhm. Dritter wurde allerdings auch BMW in der Gesamtwertung.
Ah, okay.
Die Teamwertung gewann das Team, für das auch der Zweitplatzierte in der Fahrerwertung fuhr. Das war Erhan Jajowski.
Für Venturi.
Der im letzten Rennen noch den fast sicher geglaubten Titel verlor durch einen Fahrfehler. Und ja, korrekt, er fuhr für Venturi. Und wie du eben richtig sagtest, auch die realen Fahrer sammelten Punkte für die Teams. Und da gewann das letzte Rennen Edo Mortara für Venturi. Deshalb ist es so, Venturi schloss die Saison auf Platz 1 ab.
Mist. Okay, aber Venturi ist nicht BMW, dafür gibt's keinen Punkt. Das heißt, du hast jetzt die Gelegenheit hier zum Matchwinner. Und erstmal, das ist nicht die offizielle Frage, aber mich würde interessieren, wie viel Spaghetti du pro Portion isst.
Oh.
Hat gerade schon gesagt, großer Mann, du mit deinen 2,80 Meter.
Ja, also ohne es jetzt immer abzuwiegen, denke ich, dass es ungefähr 80 Gramm sein dürften. Da so eine 250 Gramm Packung, so eine kleine, da das reicht mir
okay.
Für zwei Minuten
satt werden.
Nee. Es reicht mir tatsächlich, um zweimal damit Essen zuzubereiten. Und wenn ich für mich alleine koche, dann ergibt das 3 Portionen. Mhm. Also circa 80 Gramm pro Portion. Okay. Aber das war bestimmt nicht die Frage.
Das ist nicht die Frage, nee.
Schade.
Aber wo du gerade bei Spaghetti wiegen bist und ein Gefühl dazu zu entwickeln, wie viel so eine Portion Nudeln sich anfühlt, ich würde gern wissen, und du kriegst natürlich ein bisschen Toleranz, wie viele Tonnen Spaghetti man bräuchte, um die EUR-Strecke einmal zu umrunden. Und weil das wirklich eine absurde Frage ist, sage ich plus minus 2 Tonnen.
Tonnen?
Tonnen, okay. Ja. Darfst du es auch in Gramm angeben, oder muss ich erstmal den Umrechner hier im Internet suchen?
Also ich hätte jetzt geschätzt, eine Spaghetti ist 25 Zentimeter lang. Das heißt, man hat pro Meter 4 Spaghetti. Die Strecke in Rom ist 3380 Meter, glaube ich, lang, sind umgerechnet in Spaghetti etwas über 13.000 Spaghetti. Ich meine mich zu erinnern, dass eine Spaghetti ca. 1,2 Gramm wiegt. Deshalb komme ich auf knapp 15 Kilo. Ich weiß jetzt nicht, wie du auf Tonnen kommst in dem Zusammenhang. Oder vielleicht habe ich einfach nur einen ganz, ganz schlimmen Rechenfehler drin. Aber ich komme auf Kilo.
Hast auch vollkommen recht. Heute ist irgendwie nicht mein Tag. Wenn ihr wüsstet, was wir schon weggeschnitten haben aus dieser Episode, weil ich einfach bei den Quizfragen komplett verkackt habe. Ich habe mich auch hierbei verrechnet und habe jetzt laut Tonnen rausposaunt. Es würde mir auch reichen, wenn du es in den wenigen Kilo angibst, die es dann tatsächlich doch sind.
Also dann würde ich sagen 15 Kilo.
15 Kilogramm sind ein bisschen mehr, als die tatsächliche Lösung ist. Aber weil ich dir jetzt plus minus 2 Tonnen vorhin gegeben habe, mache jetzt einfach mal plus minus 2 Kilo. Und dann bist du doch in der Toleranz drin. 13,52 Kilogramm Spaghetti bräuchte man für eine Runde in Rom.
Ja, cool.
Und damit gewinnst du mit 2,5 zu 2.
Oh, das war ja dann nochmal sehr knapp und gerade mit der Toleranz noch gerettet.
Die große Entscheidungsrunde. Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Und jetzt sind wir alle bereit für den Rom-E-Prix. Ach, ich freue mich wie ein Schnitzel. Das wird richtig gut. Irgendwie diese Vorschau-Episoden, Tobi, die bringen mich immer so richtig in Vorfreudenstimmung.
Ja, geht mir genauso. Und bei dir kommt ja noch dazu, dass du in ein paar Tagen schon aufbrechen wirst in Richtung Bella Italia.
Ich freue mich riesig. Ja, die Flüge sind gebucht, die Unterkunft ebenfalls. Ich habe auch schon das Einreiseformular ausgefüllt. Ich bin wirklich bereit zum Abflug. Ich hoffe jetzt natürlich nur, dass es jetzt nicht irgendwie wie bei jedem momentan ein positiver Corona-Test dazukommt. Deswegen will ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil das sind sonst berühmte, letzte und auch sehr öffentlich ausgesprochene Worte, dass ich dann nach Rom fliege. aber ich plane zumindest, mein erstes Rennen in diesem Jahr live vor Ort zu besuchen. Deswegen freut euch auf live vor Ort Eindrücke, zum Beispiel auf unserem Instagram-Account, @eformel.de heißen wir dort, oder auf Twitter, auch @eformel.de. Es wird einfach hervorragend, was da so auf euch zukommt in den nächsten Tagen. Da könnt ihr euch aber auf was gefasst machen, du. Und natürlich auch im E-Pod im Nachhinein. Vielleicht kriege ich irgendwo einen interessanten O-Ton mit oder so. Den spielen wir dann natürlich gerne ein. Also schaltet auch ein, wenn ihr wieder jetzt die Rom-Analyse hören wollt. Erstmal wünsche ich uns allen aber ein schönes Rennwochenende.
Vielen Dank. Dir eine gute Reise. Viel Spaß in Italien. Ich hoffe, du bekommst leckere Pasta zu essen.
Ja, 13,5 Kilogramm, um genau zu sein.
Ja, da hast du dir einiges vorgenommen.
Ja, vielleicht bin ich, ja, also Kohlenhydrate sollen ja auch irgendwo wichtig sein für die Ernährung. Jetzt erstmal Feierabend, schöne Rennwoche, schönes Rennen, genießt es alle und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!
Ciao!